Also Jungs, das war der Tag. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben in WhatsApp-Chats so viele potenzielle Kandidaten und Trainernamen gelesen wie heute. Lass uns mal ein kleines Spiel machen. Jeder hat zwei Leben und das Spiel heißt La Bomba. Und jeder nennt jetzt mal nach und nach einen Namen, einen Trainernamen, der heute rumkursiert ist, der es werden könnte. Ja, also Klopp geht gerade noch so durch, weil das ist ja echt unrealistisch eigentlich, aber da wir ein Weltverein sind, zählt das noch so, ja.
Und wenn es einer schaffen kann, dann der große HSV.
Genau, und weil natürlich
der Name immer noch diese Stahlkraft, von der
man auch spricht. Ja, weil der Name auch oft gefallen ist, zählt das dann irgendwie so, aber natürlich zählt jetzt nicht sowas wie,
ja, okay, ja. Fang an.
Okay, ich fange an.
Ja.
Ich hau gleich mal einen raus.
Ja,
nee, ich spiel's taktisch.
Okay.
Also Baumgart.
Ja.
Jetzt würde ich sagen,
ja.
Bomber oder was?
Nee, du sollst den nächsten Namen sagen.
Funkel.
Ja, schön, dann sage ich Rafael Vicky.
Dann sage ich Nuri Sahin.
Dann sage ich Glasner.
Breitenreiter.
Wagner, Sandro Wagner.
Ah, dann sage ich
3, 2,
Guy Demel.
Oh, also das ist schon echt weit hergeholt. Okay, aber dann sage ich Lucien Favre.
Stefan Kunz.
Lucien Favre oder
Lucien, genau, der Schweizer.
Nicht den Co.
Okay. Ja, dann sage ich Favre, nämlich den Co-Trainer.
Loik
Favre. Dann sage ich...
Oh, einen habe ich noch.
Hansi Flick.
Ja,
richtig. Okay, wenn das zählt, sage ich Jogi Löw.
Frank Hagelsdorf.
Horst Rubisch.
José Mourinho.
Oh ja, der zählt aber nur, weil ich habe mir nicht getraut, ihn zu nennen. Ja. Der zählt nur, weil wir die Abwehr stärken müssen, ja? Also sonst würde der nicht zählen.
Okay, okay, weiter geht's.
Oh, jetzt wird's eng. Dann sag ich,
fünf.
Vier.
Drei.
Warte.
Eins.
Dann sag ich.
Hast du noch einen Bomb?
Okay, eine Bombe.
Der schöne Bruno.
Oh ja.
Ich habe leider auch keinen mehr.
Bo Svensson.
ja.
Thomas Doll.
Thomas Doll, darf ich dann sagen? Was sagst du dann, Bones?
Ich bin
dran.
Kai hat die Regel gemacht und man hat
ein Leben verloren. Ja. Du hast noch zwei Leben. Aber du musst jetzt einen nennen. Thomas Doll habe ich dir jetzt geklaut.
Thomas van Heesen.
Weiter im Gespräch.
Wo hast du das gelesen? Der war nie im Gespräch.
War Doll im Gespräch.
Also werden jetzt einfach nur irgendwelche Namen hier rausgeknallt.
Doll habe ich auch nicht gelesen gehabt. Also,
Lothar Matthäus, was ist mit dem?
Ich bin auch raus.
Okay, aber
Glasner.
Haben wir schon genannt.
Also wir hören
auf. Ich glaube, Muckel war der Letzte, glaube ich, der jetzt den halbwegs realistischen Namen genannt hat.
Wir hören auf, aber es war auf jeden Fall eine lustige Runde.
Super, Kai. Dich aber selber gelobt.
Top Intro.
Meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind in Top-Besetzung. Kai, Bones, Mochel, Gato, ich bin dabei. Und wir haben eben vorweg schon gesagt, normalerweise macht Mochel ja mal das Intro. Und Kai, wenn bei Kai immer sagt, nee, ich hab Intro, Intro.
So hat er hier gesessen. Ich hab hier was richtig Gutes.
Dann kann es immer zwischen 0 und 100, also zwischen 1 und 6 kann es eigentlich mal alles sein. Aber
was sagt ihr, wie viel war, was war's?
Ich fand's gar nicht so schlecht. Es gibt eine
65.
Ja, für
ja doch.
85 gibt's sogar.
Oh, okay.
Das ist ein kleines Quiz und ist immer frisch und zum Start.
Ja. Nur dieses mit dem La Bomba, irgendwie so richtig durchgestiegen bin ich da dann nicht, wie und was, aber...
Das ist eigentlich ein Saufspiel und der es verkackt der oder wiederholt, der muss dann immer saufen. Aber
genau. Und aber so schaltet immer einer nach dem anderen aus, bis derjenige...
einer übrig bleibt. Ja.
Okay.
Aber ich habe auch ein kleines Quiz. Wann hat der HSV zum letzten Mal 3 Heimspiele in Folge verloren?
Ah, boah, Bones. 3 Heimspiele?
In Folge, ja.
Das waren miese Zeiten auf jeden Fall damals.
Es war auf jeden Fall nicht in der ersten. Zweiten Liga.
Genau, es war noch erste Liga.
Ich würde sagen in der letzten Abstiegssaison. Also in der Abstiegssaison.
Richtig?
Ja.
Hinrunde.
September 2016. Die Gegner hießen Leipzig, Bayern und Frankfurt.
Kann man machen. Ja, das ist.
Also vor 7 Jahren.
Jetzt heißen die Gegner
Elversberg, Osnabrück, Wiesbaden.
Oh ja, das ist schwierig. Wir haben heute Tag 1 in der neuen Zeitrechnung, wo wir europäisch angreifen werden. Walter
jetzt schon die dicken Schreibpissen. Ja.
Also PSG, zieht euch warm an.
Walter wurde heute Morgen entlassen. Das Gerücht kam doch schneller durch oder drang schneller durch, als der HSV die Meldung rausgegeben hat. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Es gab um 14:15 Uhr die Pressekonferenz, die wir, glaube ich, alle vier tatsächlich gesehen haben.
Meine Frau klopfte an der Tür und meinte so, bist du im Meeting? Und macht so ganz leise die Tür auf. Hä? Wieso guckst du jetzt hier HSV-Pressekonferenz? Ja, come on, ey. Also, ja. Ich glaube, so viele Streams gab es für eine Pressekonferenz noch nie.
7.300 habe ich.
Nee, es waren deutlich mehr. Als ich geschaut habe, waren mal um die 16.000 schon.
Oh, okay, krass.
So. Also, das war auf jeden Fall von hoher Bedeutung für alle. Also ich glaube, wie Kai ja vorhin schon sagte, ich glaube, meine WhatsApp-Gruppe und den ganzen Tag über, es war so viel los wie noch nie. Ich war irgendwie wie im Wahn, wie es sonst eigentlich nur in der Hochphase der Transferperiode. Ja.
Deadline Day.
Aber selbst da war es im letzten Jahr ruhig beim HSV.
Genau, da war es, genau.
Seit Boldo da am Ruder ist, werden die Dinger ja relativ trocken eingetütet.
Ja. Ja. Aber nun ging es ja um unseren Trainer und irgendwie gefühlt war es am Freitag für mich schon irgendwie.
Ja, wir können ja das Ganze mal chronologisch durchgehen. Also
chronologisch, das ist genau. Das Stichwort.
Also der Grund, warum er heute.
Selten gab es so viel zu besprechen.
Genau, also der Grund, warum er heute freigestellt wurde.
Wir machen erstmal das Spiel. Da gab es ja auch ein, zwei Sachen drumherum und dann ackern wir uns da Tag für Tag. Und den heutigen Tag dann auch durch.
Merke,
und dann
du bist natürlich ein professioneller Podcaster. Ne? Du hältst alle bis zum Ende im Podcast drin, ne? Dass am Ende die spannenden Sachen.
Ja, ich habe auch überlegt, erst natürlich über Walter zu sprechen, aber dann über das Spiel und dann ist alles schwierig.
Hatten wir ihn angefragt heute über Philipp Lange, ob er sich äußern will? Vor uns im Podcast.
Tim Walter?
Ja.
Naja, Philipp Lange hat ja nichts mehr zu tun jetzt mit Tim Walter. Das können wir direkt mal ihn fragen. Aber nun gut, ja. Spiel. Beste Anstoßzeit, 18.30 Uhr, Freitag gegen Hannover oder wie Tim Walter es noch gesagt hat in seiner Pressekonferenz, der kleine HSV. Da hat er nochmal eine kleine Spitze gegen Hannover gegeben.
Stimmung war geil.
Wir hatten bei uns
eine Motto-Party
in der Loge Karneval, kurzfristig eine Motto-Party organisiert. Wir haben uns da alle aufgedresst und Bones, was warst du eigentlich?
Luigi,
richtig?
Du warst als Skifahrer.
Taucher.
Mhm. Ah, okay.
Ich habe mal auf Regen gehofft, dann hätte ich noch, noch mehr ausspielen können.
Du hattest an die vergangenen Tage in der Loge gedacht und hast gedacht, da ist eine Taucherbrille, ist man da ganz gut.
Absolut.
Ganz gut prepared.
Taucher. Und da kam man an, natürlich echt schon mal super Stimmung vor dem Spiel. Und dann gab es auch einen großen Auftritt, Mochel, nämlich euer Auftritt mit Abschlag.
Ja.
Ihr habt zwei Songs zum Besten gegeben.
Ja.
Warum hast du das hier nicht vorher verraten oder kam die Anfrage so spontan?
Ich weiß immer nicht, inwieweit wir sowas vorher schon irgendwie hier droppen können, aber ich habe in der letzten Folge, wer scharfsinnig zugehört hat, der hat auf jeden Fall gehört, Mhm. Da habe ich ja auf jeden Fall gedroppt, dass... gab auf jeden Fall ein paar Anzeichen, wo ich gesagt habe, dass wenn wir die 5 Millionen in dem Koffer bekommen, stehen wir auf jeden Fall am Freitag und spielen mal wieder mit Abschlag. So, ich wusste es natürlich schon und habe da auf jeden Fall schon mal den Wink mit dem Zaun, oder zumindest da schon mal so die Wege geebnet. Ja. Und
steht deswegen der neue SUV jetzt hier vom Modezentrum?
Weil die 5 Millionen im Koffer.
Ja, genau. Sowieso. Hartgeld bezahlt. war ein schwerer Koffer. Am Freitag.
Deswegen, das hat auch Auswirkungen auf die Trainerverpflichtung. Dann. Es ist deswegen nur der Co-Trainer drin. Okay, alles klar.
Walter durfte sich nochmal einen Act wünschen.
Ja. Und das war der Gesang zum Abschied.
Apropos Gesang, muss ich einmal kurz einhaken. Es war ja wieder Playback, ne? Wann hört man euch endlich mal live? Also ich sag erst mal so, Lotto King Karl hat schon immer live gesungen.
Ja.
Ich kann es ja gut verstehen mit der Soundanlage, die ja immer schlecht war, dass sie das damals...
Daran liegt es gar nicht.
Dass es damals nicht live war, aber ihr habt ja so wunderschöne Stimmen.
Ja.
Zumindest mal so ein über zumindest eine Podcast-Sprechstimme. Zumindest mal rüber singen über das, ich weiß nicht, wie das heißt, das Re-Live oder keine Ahnung.
Ja, es ist vielleicht so ein Halbplayback. Ja, also tatsächlich ist es, das größte Problem ist gar nicht die Soundanlage, sondern es ist eher, dass die ganzen Instrumente abgenommen werden müssen für einen so einen Song. Und so ein Schlagzeug hat natürlich nicht nur eine Trommel, sondern mehrere. Dann hast du da mehrere Mikrofone, das muss alles eingepegelt werden. Das ist halt nicht ohne. Das war bei Lotto immer relativ einfach, weil du einfach nur die Klampfe rangemacht hast und den Gesang da drauf.
Stimmt.
Aber tatsächlich, jetzt mit der neuen Gesangsanlage, haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir das beim nächsten Mal so hinbekommen, dass wir zumindest live singen. Weil ich komme mir auch immer ein bisschen blöd vor, da Playback rumzuhampeln. Ja. Es ist halt.
Ich sag mal so, bei der alten Anlage fand ich jetzt so, da hätte man es auch nicht gehört. Irgendwie.
Genau.
Ob es jetzt irgendwie Playback oder live, da hörst du ja gar nichts gehört. Irgendwie so.
Aber ich muss sagen, ich habe auch Stübi. Die Stübi hatte mir ja noch eine Frage vorm Spiel gestellt, irgendwie, was meine Prediction, weil er die im Podcast gehört hatte, ist. Und da habe ich das mit Mario Vuskovic halt erzählt, dass ich meine Prediction ist, dass er die Saison auf jeden Fall noch einmal eingewechselt wird. Und er stand neben mir und hat mir diese Frage gestellt und ich habe nichts verstanden, obwohl ich, wo man eigentlich durch die Anlage jetzt denken würde, dass man da unten alles hört. Aber das ist tatsächlich zum Platz hin und durch die Nordtribüne, die natürlich auch so extrem laut ist, habe ich es nicht gehört. Stübi hat natürlich hört es super, weil er einen Knopf im Ohr hat. Und
aber es war beim zweiten Song ging das Licht dann aus.
Das war natürlich, das wusste ich vorher auch, oder hatten sie uns am Freitag hatten sie uns das noch mitgeteilt, dass sie planen, irgendwie bei Mein Hamburg liebe ich sehr, das Licht blau zu dimmen. Und das war schon so ein besonderer Moment. Ne?
Also sehr schön auch, ja.
Das Balken hat gesagt, wo ist denn Hamburg der Norden? Hat es gerade noch rausgedrückt bekommen so. Und dann die Nordtribüne, ja! Und dann ging das Licht runter und Mein Hamburg liebe ich sehr ist angefangen. Und das war wirklich so, man hat es richtig gehört, so ein Raunen im Stein, so.
Unglaublich.
Und kamen die Handys raus. Das war schon cool. Also war auf jeden Fall Gänsehautmoment. Zumindest das war
zumindest das, ne?
Die dann, Dinge haben gepasst.
Danach lange keine Gänsehaut mehr, sondern Schockstarre.
Ey, das war schon enorm.
Ja.
Ey, come on.
Also es war alles angerichtet,
sagen wir mal. Es war alles angerichtet. Also an den Fans liegt es nicht, an der Stimmung liegt es nicht.
Vielleicht am Trainer.
Es gab eine geile Choreo.
An der Offensive liegt es nicht.
Choreo sah auch geil aus mit dem Hamburg, also Nordtribüne Hamburg und dazu die ganzen Pyros. Das sah schon richtig geil aus. Ne? Also haben wir bisher auch noch nicht so häufig gemacht, dass wir vorne diese ausgeschnittene Choreo am Fangnetz hochgezogen haben.
Ja. Voller Gästeblock.
Voller Gäste. Genau, auch Hannover, muss ich sagen, war ja sonst die letzten Jahre auch nicht so, dass sie mit so vielen Fans gekommen sind. Hannover ja auch lange Zeit wirklich Probleme gehabt, irgendwie
Fans auch ranzukriegen, ne?
Fans ranzukriegen, das einigen ein Stadion vollzukriegen, geschweige denn auch auswärts zu fahren. Da war ja auch vieles im Argen. Ist es auch immer noch mit Martin Kind. Aber,
kommen wir später drauf zu sprechen.
Genau. Was da Hannover irgendwie auf die Beine gestellt hat, fand ich, war schon endlich mal wieder, war richtig gut.
Highlights kann man, also man kann nicht sagen, das Spiel ging 4-3 aus, 3-4, Halbzeit 1-3, Abwehr schlecht, Offensive gut, okay, wir haben drei Tore geschossen, ich dachte nach dem 3-3 auch, jetzt geht noch was, jetzt, da war ja auch noch massig Nachspielzeit, dann hat Benesch eine rote Karte bekommen, da kam heute die Info, 3 Spiele Sperre.
Boah, finde ich schon ganz schön heavy, ne? Also ich finde 2 Spiele, also rote Karte, ist Minimum 2 Spiele, ne? Also wenn man nicht gegen angeht.
Da gehen echt viele Scorerpunkte flöten.
Aber ich wollte auch sagen, ich fand das Foul jetzt nicht so hart,
dass man 3 Spiele
so. Genau, und es ist jetzt nicht so, dass er derjenige ist, der so ein Wiederholungstäter ist,
wo du sagst, der braucht jetzt mal einen Denkzettel. Ja. So, deswegen finde ich die 3 Spiele einfach übertrieben.
Aber dann wird es ja wahrscheinlich dann auch für Rei und Reis in Rostock hinauslaufen, wenn Benes als offensiver Mittelfeldspieler
Das ist der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, das ist die einzige Position, die ich verkraften könnte. So gut Benesch auch im Moment ist, aber es gibt, glaube ich, keine andere Position, wo wir so gut doppelt besetzt sind, dass ich mir keine Sorgen mache, dass nur ein Reis halt im Backup passt. Sag ich
auch, offensiv mitspielendes Mittelfeld, HSV mit Abstand, Top 1 in der 2. Bundesliga.
So, deswegen, es tut weh, weil Benesch natürlich in sensationeller Form ist jetzt auch wieder mit seinem Tor. Wir haben Gott sei Dank mit Reis jemanden in der Hinterhand, der den Platz definitiv
ersetzen kann. Gato, hast du Ferrei schon Schal und Mütze geschickt, dass er jetzt sich nicht erkältet bis Rostock?
Wie ich lese nochmal irgendwie Erkältung, dann schleppe ich ihn und
ich habe ihm auch was geschickt.
Vitamininfusion, was denn?
Längere Stollen.
Er rutscht da, ist er häufig
ausgerutscht? Alter, er rutscht nur. Also als wenn er auf Schlittschuhen Fußball spielt. Oder ich weiß auch nicht.
Aber nochmal ganz kurz, wie erklärt man sich das denn, dann so einen Spielverlauf? Ich habe jetzt rausgehört, mitbekommen, dass ein Walter so einen Druck dann auch positiv anspornt, Motivation freisetzt, Energie freisetzt. Dass er sagt, geil, das ist so eine Crunch-Time-Situation, er muss jetzt liefern, reizt ihn. Er hat ja dann auch letztendlich was gemacht, was crazy ist, aber dadurch ja, weil er so ist, auch zu ihm passt, also auch crazy, aber auch authentisch ist.
Boah, das,
was meinst du? Ja? Er hat den Torwart ausgewechselt.
Ob das jetzt so authentisch war, also für mich wirkte das tatsächlich eher wie eine Verzweiflungstat, sondern das war für mich so ein, hatte das so ein, ich hatte das Gefühl, warum, das war so, aber, seine letzte Patrone, die er jetzt
aber heuer hatte jetzt ja nicht so gut gehalten. Ich hatte auch ein Plädoyer für ihn gehalten, aber er kann jetzt nicht sagen, ich habe den random rausgenommen.
Nee, aber heuer hat
schon sportlich begründen, warum er
ja genau, also heuer war jetzt nicht so sicher wie in den letzten beiden Jahren, dass er wirklich unhaltbarer rausgefischt hat, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, dass ich im Laufe einer Rückrunde einen Torwartwechsel auf dem Freitagmorgen irgendwie vor dem Spiel irgendwie begründenswert oder irgendwie notwendig fand.
Vielleicht wusste Raab, also nochmal, lass mich das nur ganz kurz ins Gleichgewicht bringen. Raab hatte zu dem Zeitpunkt schon wichtige Spiele im DFB-Pokal gemacht. Raab hatte, könnte das auch schon am Anfang der Woche erfahren haben. Und vielleicht hat er sich auch gedacht, fühlt sich die Abwehr, braucht man anderes, psychologisch einfach ein anderes Gefühl. Ich will da einfach mal was verändern, weil in den letzten Spielen hat es eben zu Hause so nicht geklappt. Ich setze Raab jetzt mal rein.
Also das, du hast damit im Endeffekt, hast du heuer komplett enteiert. Also wenn das gut geht, ja, ne, so, du gewinnst das Spiel, dann hast spricht
aber,
ja kein.
Hast
so,
aber heuer dann auch
so. Hast heuer hast du verloren und du hast auch die Kabine verloren in meinen Augen. Also wenn du so einen wie heuer Fernandes, der so einen wichtigen Part in der Mannschaft auch einnimmt, der auch für mich eine ganze Zeit lang.
Dann fühlt sich keiner mehr sicher?
Das, was wir meinen, es ist nicht unbedingt sportlich nachvollziehbar. Er war jetzt nicht mehr so krass gut, aber er war auch nicht schlecht.
Er war von der Öffentlichkeit auf jeden Fall jetzt noch nicht so völlig also von der Öffentlichkeit, ne, der Druck war jetzt noch nicht riesig, oh mein Gott, du musst jetzt den Torwart wechseln. Er hat ein paar Patzer gemacht, er hat, fand ich, auch schon deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt, aber das ist ja ganz, also ich sag mal, ein fast typisches Verhalten von einem Coach, der auf der Kippe steht, so.
Etwas zu verändern.
Irgendwas musst du verändern, weil so wie es aktuell läuft, läuft es halt nicht gut. Und das ist meistens der Klassiker, kurz bevor sie rausgeschmissen werden. Manchmal ist der Torwart, manchmal ist es dann irgendwie, weiß nicht, ein Thomas Müller bei Bayern, so ein Stammspieler, den du dann rausnimmst oder.
Aber ich glaube, die Leute hätten es eher verstanden, hätte er taktisch tatsächlich richtig was umgestellt. Hätte er jetzt mal gesagt, ich spiele mal mit zwei Spitzen oder irgendwie sowas, ne? Aber da den Torwart zu enteiern.
Aber selbst dann hätten die auch gemerkt, okay, das ist zum ersten Mal, dass er jetzt auf einmal, sag ich mal, eine Zweierkette spielte, ne?
Also, egal was, es wäre aufgefallen. Und ich finde tatsächlich auch, dass, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, egal, ich habe noch einen in der Tasche.
Ja. Man kann festhalten, Heuer Fernandes hat wahrscheinlich auch ein gewisses Gewicht in der Kabine.
Genau, das wollte ich sagen. Er hat das gewisse Gewicht in der Kabine und ich finde auch, dass er eine ganze Zeit lang immer als verlängerter Arm von Walter für mich auf dem Spielfeld zu sehen war. Der ganz klar, gerade als wir mit der neuen Abwehr mit Hadži Gadunić und Ramos im Beginn der Saison, wenn wir unsere Podcast-Folge nochmal anhören von den ersten Spielen, wo wir gesehen haben oder darüber gesprochen haben, wie Heuer Fernandes die Abwehr gecoacht hat, wie er die gespielt hat, wie er das Spielsystem auch den Abwehrspielern beigebracht hat. Heuer ist ja schon jemand, der das verstanden hat, der genau dieses System, was Walter spielt, als Torwart ja auch total wichtig ist, da mitzuspielen.
Er war ja quasi ein elfter Mitspieler, ne? Und er hat zwar gegen Berlin den Patzer gehabt, aber er hat auch irgendwie das 2-1 gerettet, glaube ich, in der 83. wo er halt diesen Querpass abfängt, ne? Also
ich glaube ehrlich gesagt, dass wir mit
Hast du auch einen Faden verloren?
Nee.
Ich hätte noch einen zweiten.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, wir gehen davon aus, dass es immer so ein No-Go ist, den Torwart auszuwechseln. Jetzt wurde das ja schon in den letzten Jahren so traditionell aufgelockert. Ja, im DFB-Pokalspielen immer mehr, in England, in den anderen Cups spielen immer mehr Torhüter dann auch mal, sind gesetzt von Anfang an. Ich bin mir gar nicht so unsicher, ob man nicht so in 3-4 Jahren sagen wird, man wechselt regelmäßig den Torhüter aus. Ich weiß nicht, ob es immer diese 34 Spiele sein müssen, die ein Torwart hinten drin steht. Klar, das Athletik-Argument fällt weg, aber ich finde, es kann schon auch mal erfrischend sein, einen neuen Torwart zu haben. Und da muss ich eins sagen, ich finde, Heuer Fernandes hat die Philosophie von Walter 100% verkörpert und angenommen, denn er hat ja immer super riskant seinen Arsch dann auch hingehalten, wenn er es mal schiefgegangen ist gegen Pauli. Er hat ja wirklich immer auch die Fußballidee, die Walter von ihm verlangt hat, total authentisch umgesetzt.
Total. Ich glaube, dass am Ende war es jetzt kein glücklicher Wechsel. Es war jetzt aber auch nichts irgendwas Ausschlaggebendes und davor haben wir auch irgendwie 3-4 zu Hause verloren. Also vielleicht ein Mini-Side-Ding, aber darüber ist er jetzt irgendwie nicht gestolpert, würde ich jetzt mal so sagen. Man kann festhalten, Abwehr schlecht, Offensiv okay. Es wurde wilder Fußball gespielt, man stand nicht nah genug an den Gegner dran und so oder so ähnlich, haben dann auch die Fans ein bisschen im Stadion schon reagiert. Bei Abpfiff, Mochel, hast du mir erzählt, die ersten Walter Raus Sprechchöre waren jetzt nicht komplett von allen zusammen, aber da waren dann sich doch.
Ja, ich war überrascht, das war das erste Mal, dass ich im Stadion tatsächlich so 200-300 Leute gehört habe, die Walter rausgerufen haben.
Aber es hat sich jetzt nicht aufgebauscht, so laut war es noch nicht, ne?
Nee, so laut war es noch nicht, aber es war trotzdem deutlich zu hören und da war ich schon etwas überrascht, weil das gab es die letzten 2,5 Jahre nicht. Mhm. So, also.
Die Stimmung insgesamt danach war mies.
Ja, also. es war tatsächlich, ich hatte das Gefühl, das ist so kurz vorm Kippen. Also,
glaube ich auch, das hat mir eine Insta-Story auch so geschrieben, so da kippt's langsam, es kam Pfiffe, so die Mannschaft kam so ein bisschen, so Walter hat man im Kreis noch sehr energisch gesehen, wie man ihn halt kennt und kämpferisch, aber alle dachten so, da jetzt hat auch dann die letzten HSV-Insta-Seiten geschrieben, so nee, also jetzt sind wir auch nicht mehr für Walter und auch eine Abstimmung gesehen bei HSV-Zeit, nee, bei Newstime irgendwie so 85% für Entlassung und also ich glaube, es ist schon sehr, sehr gekippt und wäre er jetzt nicht entlassen worden, puh, ey, dann hätte man schon wirklich richtig krass argumentieren müssen an Jonas Bolts Stelle und für mich überhaupt nicht getrieben, die Entscheidung, sondern total nachvollziehbar, gerade mit den Argumenten, die man vor Weihnachten gesagt hat, man möchte defensiv besser stehen, man möchte gute Ergebnisse erzielen. Gut, Standardtor hat man jetzt mal gemacht, aber die beiden Sachen sind ja schon ganz, ganz eklatant. Wir haben jetzt...
Die Spiele, die wir gewonnen haben, haben wir jetzt auch nicht so überzeugend gewonnen, dass man sagen kann, okay...
Die also, Ansätze gut, aber sechs Punkte nach vier Spielen ist...
also das, was in der Winterpause, wo dran da gearbeitet worden ist, wenn es das ist, dann hätte ich gern wieder das, was sie vor der Winterpause gespielt haben, weil das war dann doch besser, vor allem zu Hause.
Am Ende ist ein Ergebnissport und ich glaube, die Entlassung stellt eigentlich kaum einer in Frage. Bei Instagram haben wir 1, 2. Nils schreibt, bin maximal gebrochen wegen der Walter-Entlassung.
Bin ich auch. Ey, ganz ehrlich, ich bin ja nach wie vor, ich mag den einfach. Ich finde, dass er, und jetzt werden wieder viele fragen, wie kann man den noch mögen? Ne? Oder wie kann man den überhaupt hier haben? Was hat er überhaupt geschaffen oder so? Wenn ich mal überlege, als Walter hier ankam, wir waren diejenigen, die schon wieder den Aufstieg verpatzt haben. Eigentlich total unattraktiv als Trainer eigentlich nach Hamburg zu kommen. Du weißt, du bist hier immer auf dem Schleudersitz, ne? Also mit dem Verschleiß von Trainern, die wir in den letzten Jahren haben. Dann das Umfeld hier in Hamburg. Dann der Verein, der unbedingt in die erste Liga will. Da muss ich sagen, dass Tim Walter und auch innerhalb des Vereins war natürlich viel Unruhe, ne? Also die Fans waren irgendwie da, es war an allen Ecken und Kanten, wirkte Unzufriedenheit, hat man irgendwie nicht mehr nach vorne geschaut und. So, und jetzt kommt so ein Tim Walter, der erstmal anders als die anderen Trainer sich nichts irgendwie sagen lässt, sondern einen ganz klaren Weg hat, auch eine ganz klare Spielphilosophie, die man ehrlicherweise bei vielen Trainern, die wir zuvor hatten, überhaupt nicht erkennen konnte. Da gab es die wenigsten, wo man sagen könnte, das war jetzt wirklich mal eine Spielphilosophie. So, jetzt kann man sagen, was man will, ob man die Spielphilosophie, am Ende ist sie jetzt, vielleicht ist sie nicht aufgegangen, sonst wären wir jetzt, hätten wir ihn nicht entlassen müssen, aber er hat in diesen 2,5 Jahren trotzdem etwas ganz, ganz Wichtiges geschaffen. Nämlich, er hat Ruhe in den Verein gebracht, zusammen natürlich auch mit dem Vorstand, dass wir nicht über den Trainer diskutieren mussten. So, wir haben attraktiven Fußball gesehen, das kann keiner von uns irgendwie hier widersprechen. Natürlich mit Höhen und Tiefen im Sinne von, dass es hinten ziemlich offen war. Es war ja trotzdem attraktiver Fußball.
Volle Stadien.
Er hat wieder etwas geschaffen, was so ein bisschen abhanden gekommen ist, nämlich, dass die Leute wieder Bock hatten, dass der HSV attraktiv war, dass die Leute ins Stadion gekommen sind. Er hat über Sachen drüber gestanden. Er hat sich nicht von der Presse irgendwie wurde nicht irgendwie rumgereicht und man hat irgendwie, ist mit ihm irgendwie schlecht umgegangen, sondern er war jemand, der für etwas gestanden hat und der Ecken und Kanten hatte.
Ich glaube aber, da muss ich dir widersprechen, weil ich das auch so sehe wie du, finde ich, habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt alle komplett gebrochen sind, sondern ich habe fast das Gefühl, dass die Leute zum Teil erleichtert sind und auch sagen, wir können das nachvollziehen, weil das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir in der schlimmsten Krise aller Krisen stecken und es ist jetzt auch kein Tiefpunkt vom Tiefpunkt, sondern es ist jetzt normal. Wir haben mit Tim Walter obwohl er heute entlassen wurde, können wir sogar stolz darauf sein, dass wir wieder Konstanz mit ihnen in den Verein gebracht haben. Es ist nun mal so, dass jeder Trainer irgendwie eine gewisse Lebenszeit hat. Die war mit Walter deutlich länger, also im positiven Sinne, als man damit gerechnet hätte und auch deutlich länger als viele von vielen, vielen, vielen Vorgängern. Darauf kann man auch stolz sein. Das heißt, heute wurde auch so ein Datum besiegelt, wo man sagen kann, wir sind
glaube ich, am Trainermarkt auch wieder viel attraktiver geworden unter Tim Walter, weil man gesehen hat, man kann in Hamburg als Trainer wieder konstant normal arbeiten. Ja, und das sind ja auch viele positive Effekte. Tim Walter hat seinen Kopf immer reingehalten. Er hat
Ich finde, er hat mehr Dinge gemacht, als er eigentlich hätte machen sollen als Trainer.
Genau, ne? er hat zum Beispiel, wir haben gesehen, dass er hat uns nie belastet, dass man das Gefühl hatte, er hat jetzt keine Energie mehr oder er steckt den Kopf in den Sand. Und ich glaube, dass das aber auch wiederum dazu führt, dass wir ableiten müssen, dass es keinen Sinn macht, jetzt einen Defensivkünstler zu holen, denn wir haben jetzt echt eine lange Zeit die Mannschaft offensiv getrimmt. Wir haben zum Teil auch das Spielerprofil so, sodass jetzt so alles umzustellen, glaube ich, gar nicht möglich wäre und nicht der richtige Weg wäre.
Also Tim Walter wird auf jeden Fall, wenn wir in 5 Jahren zurückgucken, auf dem Rathausmarkt stehen und vielleicht den europäischen Titel schon feiern.
Ich würde sogar so weit gehen, es wird einer sein, an den man sich auf jeden Fall lange erinnern wird, weil viele von den Trainern, die wir in den letzten Jahren haben, die werden wir hier gar nicht zusammenbekommen. Da können wir hier wieder La Bomba spielen oder spielen wir wahrscheinlich ziemlich schnell raus. Und ich glaube, an Tim Walter werden wir uns ziemlich lange erinnern. Und das gar nicht im Negativen. Und das ist das vielleicht, was du eben ja auch gerade sagtest. Und das heute auch einige, bei Instagram hatte uns auch jemand angeschrieben, jetzt wünschen sie Tim Walter alles Gute und sind traurig, dass er weg ist. Vorher haben sie ihn irgendwie...
Das ist dann auch ein bisschen heuchlerisch.
Nee, ich finde es einfach nur fair, weil ich finde, das ist einfach, es zeigt einfach, wie fair man mit ihm hier auch umgeht, wie er auch mit uns umgegangen ist, dass man sagt, es war jetzt sportlich, hat es einfach nicht mehr gepasst.
Genau das nicht,
aber trotzdem wünscht man ihm alles Gute und ist trotzdem.
Aber zu schreiben, er soll fliegen und dann jetzt bin ich traurig, dass er gefeuert wurde, das dann.
Ja, traurig nicht, aber man kann ja trotzdem alles Gute wünschen, so. Man kann ja trotzdem auch, also ne, so dagegen, dass er.
Was er auf jeden Fall für sich hat, ist, er hat, glaube ich, als einer der wenigen Trainer, diesen medialen Rummel ausgehalten wie kein Zweiter in den letzten Jahren. Also wirklich sich komplett vor die Mannschaft gestellt, dass die unter der Woche ruhig trainieren konnte. Und er hat, glaube ich, jedes beschissene Interview gegeben, was man geben kann.
Ja, er wird auf jeden Fall seinen Platz haben, wenn man irgendwann mal 5 Jahre zurückblickt. Dann würde ich sagen, hier, dieses kleine Zeitkapitel hat Walter uns dann auch irgendwie auf den Weg gebracht. Und da können wir ihm irgendwie auch dankbar sein.
Vor allem, wenn man überlegt, woran er gescheitert ist. Du holst im letzten Jahr 66 Punkte, was eigentlich immer zum Aufstieg gereicht hat. Ja. Und dann gibt es in Regensburg 12 Minuten Nachspielzeit, wo Heidenheim 2 Tore schießt. Also an sowas zu scheitern, ist dann auch unglücklich.
Ne? Und man muss auch sagen, das ist jetzt vielleicht auch mal nochmal eine Kritik an der Stelle an Jonas Bolt oder zumindest an das, was jetzt in der Winterpause. Ich glaube, jedem war klar, dass wir in der Innenverteidigung jemanden gebraucht hätten und da ist auch nichts passiert. So,
aber vielleicht auch, weil der Markt nicht da war
für die Koalition, ne? Ja. Aber das ist auch eine Sache, die ihm jetzt am Ende vielleicht auch nicht in die Karten gespielt hat, dass du einen Trainer irgendwie entlassen musst.
Weil die Frage ist jetzt, ist das jetzt dieser Joker, den Jonas Boll ziehen konnte, bevor er selber im Sommer erstmal vor dem Aufsichtsrat irgendwie
redet? Ja, was heißt den Joker? Also dafür ist ja mittlerweile das in der Fußballbranche so, dass du immer noch, früher war es ganz klar der Sportdirektor, der den irgendwie gehen musste. Mittlerweile hast du ja einen Kaderplader und dit und dat noch. Du hast immer noch genug andere Leute, die du erstmal opfern kannst. Also bevor ein Jonas Boll geht, wird eher ein Costa gehen als Jonas Boll, weil du, das sind ja diese ganzen Ebenen, die mittlerweile eingezogen worden sind, dass du dich da auch absicherst, immer nochmal jemand anders irgendwie den Kopf hinhalten lassen als selber. Früher war es ganz klar, da ist der Sportdirektor gegangen.
Ja, aber doch auch, auch zu Recht, weil die Transfers in der Innenverteidigung, wie gesagt, würde ich jetzt sagen, trifft ja nicht irgendwie der Vorstand alleine, sondern
ja, aber am Ende des Tages
er ist der Sportvorstand, der mit Costa da wahrscheinlich das zusammen macht.
Natürlich, also aber
kommt immer darauf an, glaube ich, wie gut du den Aufsichtsrat im Griff hast, weil der sagt ja, da senkt oder hebt den Finger an und wenn er sagt, das ist ein scheiß Typ, so, dann weg mit ihm. Wenn er, so wie jetzt, sehr gute Argumente hat irgendwie, der Rest ist ja eigentlich alles sehr solide, dann ist gut. Ich finde auch in der Winterpause, Spieler zu holen, ist nicht ganz einfach. Wir bräuchten welche.
Das war jetzt auch keine Überraschung, dass wir in der Innenverteidigung jemanden brauchen.
Richtig, ne? Und natürlich die Transfers, man weiß nicht, wie sehr Walter involviert war oder nicht. Zu Saisonbeginn mit Hatzikadunic und Ramos waren auch keine Eins von der Schulnote, sagen wir es mal so.
Ja, und da muss ich auch sagen, also da bin ich jetzt statt fehlenden Transfers die Schuld zu geben, würde ich da fast den Spielern die Schuld geben, weil die gespielt haben, weil die haben ihr Potenzial definitiv jetzt in der Rückrunde bisher zu wenig abgerufen.
Ja, kannst du wieder Trainer sagen, aber jetzt erstmal genug der Huldigung von Walter. denke ich, haben wir Haken hintergesetzt. Er wird auf jeden Fall, er hat ja nicht den goldenen Löffel geklaut und wir werden auch irgendwie immer positiv über ihn sprechen. Aber
vielleicht kommt er jetzt ja auch nochmal zu uns in den Podcast.
Absolut, ja.
Er könnte sich bei uns verabschieden.
Ja, richtig. Es hat leider nicht gereicht, aber klar, das wäre nochmal sein
Video. Wie oft hatten wir da eigentlich ihn hier schon quasi sitzen, ne?
Ja, immer. Da irgendwie doch nicht. Naja, I don't know. Pressekonferenz 14.15 Uhr.
Muss ich sagen, war von Jonas Bolt sehr souverän.
Fand ich auch. War eine starke Pressekonferenz. Ja. War sehr, also ne, man hat das Heft in der Hand. Sehr bossy so ein bisschen auch, wie er dann halt ist. Aber was ja auch gut ist, ne, also man strahlte auch irgendwie die Sicherheit aus und verfolgt wohl einen klaren Plan. Und Muchel, du hast es ja ganz gut zusammengefasst, da konnte man zwischen den Zeilen dann doch einiges lesen, weil es wurde ja schon gefragt, so jetzt neuer Trainer und wie sieht es aus? Und er hat was eigentlich gesagt, Muchel?
Naja, im Endeffekt hat er ganz klar gesagt, dass er erstmal Merlin Polzin jetzt gegen Rostock auf die Bank setzt. Und Merlin auf jeden Fall sehr große Lorbeeren beim HSV bekommt, dass er sehr angetan ist von der Arbeit, die er macht und dass er auf jeden Fall ein richtiges Talent ist, dass man sehr viel in ihm sieht und auch in der Zukunft sehr viel in ihm sieht und egal was in Zukunft passiert, auch der Weg nicht an ihm vorbeigeht.
Und ich schätze, er kann die Mannschaft einfach im Gegensatz zu allen anderen Trainerkandidaten, die wir hier bisher genannt haben, Stand heute am besten einschätzen, ist am nächsten dran, kann also am besten an den Stellschrauben schrauben. Andere Coaches müssten sich da jetzt ja erstmal einarbeiten, ne?
Aber man sucht auch, hast du auch geschrieben, nach einer
langfristigen Lösung.
Nicht durch. Also genau. Bedeutet so viel. Stand jetzt hat man keinen neuen Trainer. Übergangsweise macht das erstmal Merlin Polzin, der hoch gelobt wird. Aber man
mit
wird
Loic Favre zusammen.
Mit Loic Favre oder Favre. Aber Favre, man sagt auch klar, man sucht eigentlich jemanden neuen und man lässt sich da aber nicht unter Druck setzen, sondern man sucht das sozusagen ganz in Ruhe, weil man ja auch einen starken Mann hat. Das ist, denke ich, auch clever. Ich glaube auch, die Frage ist jetzt, das haben wir auch die ganze Zeit in der WhatsApp-Gruppe diskutiert, wie sehr hat ein Jonas Bolt schon vor Freitag den Markt sondiert und mit Leuten gesprochen?
Also für mich ist, ich könnte da eine Sache so draus lesen. Also man kann natürlich ganz viele Sachen, und da wird Jonas sich ja nicht in die Karten schauen lassen. Das ist
ja Spekulation
auch. Das ist ja totale Spekulation. Ich lese so ein bisschen daraus, dass es für mich eher, es geistern ja ganz viele Namen irgendwie im Raum rum.
Der größte war natürlich Baumgart
erst. Baumgart. Und ich glaube tatsächlich, dass er es nicht wert.
Ich auch nicht.
Weil, wenn du mit Baumgart schon gesprochen hättest und diese Sache mit die Entscheidung mit Walter jetzt klar ist, dass er geht, dann wäre heute auch ein Baumgart irgendwie präsentiert worden.
Ganz kurz dazu sage ich, ich würde zum Beispiel das so auch einschätzen, dass du vor Freitag auch gar nicht mit so den ganzen Coaches sprichst und sowas.
Ja, ne? Das glaube ich schon.
Ich glaube so, ja, aber nur so antestest, so wie wären, genau. Wie sowas. Aber ich glaube, du weißt doch, okay, wir haben einen Co-Trainer, der kann das Tagesgeschäft erstmal weiterführen. Wir, ich sag's mal, loben ihn dann noch hinaus, dass er aus der Position der Stärke handelt und nicht, dass wir ihm jetzt das Gefühl geben oder allen anderen so, ah, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine Notlösung, weil das ist ja auch nicht geil, sondern deswegen kriegt er erstmal ordentlich Lorbeeren. Dann haben wir eine Woche Zeit oder zwei Wochen Zeit, einen Coach zu suchen. Dann können wir auch.
Aber die Zeit hast du nicht.
Ja, doch. Du kannst doch jetzt, gegen Rostock. Du kriegst es auch, ich sag mal, mit Polzin dann irgendwie hin oder halt mit den anderen. So. Kann auch sein, dass die 4-0 gewinnen, so, ne? Plus, ich glaube auch wirklich, dass sie die gut finden und nicht nur einfach das jetzt aus Jokes
sagen. Das definitiv. Merlin macht ja auch super Arbeit. Genau. Also ich von allen, den ich kenne, 33 Jahre alt. Alle, die ich kenne, und der hat den HSV wirklich auch im Herzen, ne? Also der Junge lebt den HSV und
Lass uns kurz einmal sagen.
Ja, aber er hat deswegen,
in der HSV-Jugend, nur ganz kurz, dann kannst du weitermachen. Er hat in der HSV-Jugend, damit die Hörer ihn besser einordnen können, bevor Gato dann weitermacht. Er hat in der HSV-Jugend angefangen zu trainieren, war Trainer, ist dann nach Osnabrück, war da lange Co-Trainer, auch dann bei den Profis, erst bei der U17, dann bei den Profis und ist dann als Co-Trainer zum HSV zurückgekehrt.
Mit Daniel Thun zusammen.
Ist ein junger, ambitionierter Trainer. Hat die A-Lizenz logischerweise und
Macht sie gerade, aber kann trotzdem auf der Bank sitzen. Und ich glaube, entweder hast du wirklich schon einen Safe, dass du schon vorher mit dem gesprochen hast, aber ich glaube, so viele Gespräche hat er tatsächlich nicht gemacht, weil er auch, das ist auch ein bisschen, wenn das rauskommt, ist richtig scheiße, auch für Walter, so hinterm Rücken und so. Und dann sagt man, oder würde ich auf jeden Fall auch sagen, so heute Morgen so, okay, wir machen erstmal interimsweite, sitzt unser Co-Trainer auf der Bank, der ist super gut und damit verschafft man sich erstmal Zeit. Wenn man jetzt sagt, ey, wir präsentieren diese Woche neun, dann setzt sich selber so unnötig unter Druck, also sei es irgendwie, dass du dann irgendwie eine C-Lösung präsentieren musst, sei es, muss da eine A-Lösung präsentieren, aber der hat dann in den Verhandlungen für Gehalt, Laufzeit einfach so mega gute Karten, weil du musst diese Woche jemanden präsentieren. Und so sagst du erstmal, okay, wisst ihr was, wir sagen erstmal allen, wir machen jetzt, nehmen uns eine Woche Zeit, die Lösung ist jetzt keine schlechte Lösung, kann sogar unter Umständen auch die beste Lösung sein und können in Ruhe jetzt Gespräche führen, zum Beispiel mich auch mit Baumgart, der war, glaube ich, laut Bild-Zeitung, I don't know, aber bis Sonntag in Dubai. Das heißt, vorausgesetzt, er hat mit ihm vorher wirklich nicht gesprochen, er ist aber trotzdem Kandidat. Kann man mal vorfühlen am Samstag, Sonntag, wie es aussieht. Dann wird er über seinen Berater oder auch persönlich sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Lass mich mir erstmal ankommen und dann sind Montag, Dienstag, keine Ahnung, irgendwie Gespräche. Und du nimmst erstmal komplett die Luft raus, wenn du erstmal sagst, naja gut, wir machen erstmal jetzt das Spiel mit dem Co-Trainer. Du kannst ja rein theoretisch jetzt immer noch jemanden installieren, obwohl, Klammer auf, nach der Pressekonferenz auch eher nicht, weil da hat Jonas Beuth zu 100% gesagt, er wird auf der Trainerbank sitzen und soweit ich das verstanden habe, auch als Cheftrainer und nicht als Co-Trainer. Aber also, who cares? Deswegen glaube ich, könnte es auch noch Baumgart werden. Klar, also wenn je länger jetzt die Zeit geht, desto mehr spricht das auch eventuell, Muchel, was du auch in meiner Gruppe gesagt hast, oder Kai, für jemanden, der vielleicht momentan noch unter Vertrag steht, der nicht so einfach rauszulösen ist, aber auch ein Baumgart steht ja, glaube ich, noch bei Köln unter Vertrag. So, dann müsst du auch mit Köln erstmal noch ein paar Modalitäten klären. Also ich weiß nicht, ob das immer von heute auf morgen geht und so eine Hauruck-Aktion ist ja auch immer eher kostspieliger und ich glaube, dass Jonas Bolte auch nicht reagieren will, sondern auch eher agieren will und das Heft in der Hand haben will und da so bewusst.
Also ich glaube, so die Kölner, das wäre glaube ich ein, wir nehmen ihm jetzt den Baumgart und seid ihr damit fein, das wäre
ja, nur ein Kopfnicken. Genau, das schon, aber ich glaube, Baumgart hat ja jetzt irgendwie zwei, drei Jahre irgendwie Erstliga-Gehalt bezogen und egal wie groß sein Fan sein für den HSV ja ist, er ist ja HSV-Fan, dass es dann auch vielleicht auch einfach auf dem Bereich nicht langt zwischen Jonas und Steffen, dass es halt finanziell da halt nicht passt.
Ja, also ich glaube, dass das, wie gesagt, einfach schwer ist, weil vieles einfach nur Spekulation ist.
Genau.
Und dann musst du irgendwie, wenn du jetzt klare Aussagen hättest, dann könntest du irgendwas zitieren oder so. Aber ich glaube, dass grundsätzlich Berater, Vermittler, aber auch die Vorstände direkt, dass sich da definitiv schon seit vielen Monaten Gespräche geführt wurden, ergeben haben. Das glaube ich schon, weil das einfach
zu auf jeden Fall wird es einen Kandidatenkreis schon vorher gegeben haben, sodass auch die große und gute Pflicht. Paar versteckte Gespräche wahrscheinlich, aber I don't know.
Lass uns mal spekulieren. Jeder darf jetzt hier mal eine Spekulation raushauen. Also ich starte gerne mal meine Spekulation. Ich hatte es ja heute im Discord auch schon geschrieben. Ich glaube, es wird Raphael Wicki, der aktuell bei den Young Boys in Bern unter Vertrag ist, aber tatsächlich auch nur noch vier Monate und sein Vertrag wurde noch nicht verlängert. Also er ist wahrscheinlich also selbst ein bisschen verdutzt darüber, weil er im letzten Jahr ziemlich gute Arbeit gemacht hat. Er ist mit den Young Boys Bern, ist er Meister geworden, Pokalsieger. Sie spielen in der Champions League, sind in die Gruppenphase gekommen. Ich glaube, das dritte Mal in der Vereinshistorie, haben da jetzt den dritten Platz belegt. Natürlich hinter so Vereinen wie Man City und Leipzig jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich. Aber sind dadurch jetzt in den UEFA Cup weitergezogen. Also deswegen.
Oh, UEFA Cup, schönes Wort, Europa League, ne?
Europa League,
ja. Sorry. Er war mal beim HSV, kennt auch ein Stück weit dann den Druck, ne?
Was also hat jemand da sagen? Hat auf jeden Fall ziemlich lange gespielt, so die letzte, ja, kann man fast nur sagen, glorreiche Zeit, die wir so hatten mit Raphael Wicki. Das war, ja, weiß nicht.
Ich hätte auch bei ihm, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm und dann durch dich ist er auf den Schirm gekommen. Ich muss diese Idee unglaublich unterstützen mittlerweile. Das wäre auch meine Wunschlösung. Ich finde einfach,
da spielt passt, offensiven, attraktiven
da passt,
Fußball.
Da passt alles, sowohl von der Sprache, sowohl von der vom Lebenslauf, was er jetzt da geleistet hat, als auch von der Genetik, dass er früher beim HSV war. dann auch, ja, also finde ich,
Spiel mit zwei Spitzen übrigens.
Wunschlösung, aber du hast es ja schon genug erwähnt. Ich werfe mal einen zweiten Namen in den Raum. Also ich wäre auch, würde mich am meisten über Vicky tatsächlich freuen. Ich glaube, wen man auch einfach erwähnen muss, ist nicht meine Wunschlösung, ist aber Breitenreiter. Ich glaube, dass er einfach von der Mannschaft, also gut zur Mannschaft passt und gut zur aktuellen Spielphilosophie passt, die zweite und erste Liga einfach sehr gut kennt und auch vom Gehalt her gut reinpassen würde. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele Punkte, die gut zueinander passen. Ich bin einfach persönlich nicht von ihm überzeugt, stecke da aber auch nicht drin. Ich unterhalte mich nicht mit den Leuten, aber ich glaube, diesen Namen muss man dann auch in der Diskussion nennen.
Also ich glaube nicht, dass Jonas meinen eventuellen Kandidaten nehmen wird, weil er ist ja auch dafür bekannt, dass er immer Leute aus dem Hut zaubert, die keine auf dem Schirm hatte. Aber Friedhelm Funkel, der mittlerweile schon 6-mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, mit maximal hässlichem Fußball, aber auch mit richtig schlechten Mannschaften zu dem Zeitpunkt. Er steht für sehr unattraktiven Fußball mit Ergebnissen wie 1 oder 2-0, die sehr, sehr unschön anzuschauen sind. Und vielleicht wäre es eine Halbjahreslösung mit Friedhelm Funkel.
Ist Funkel eher defensiv?
Ja.
Ja, und ich glaube,
also ein Typ Kategorie, ich arbeite Fußball und ich spiele keinen Fußball. Und
ich glaube, dass wir einfach für so einen Trainer einfach auch nicht das Spielerpotenzial haben.
Da hat er Jonas Bolthaus auch bei der Pressekonferenz relativ deutlich gesagt, dass man da jetzt keine 180-Grad-Wendung macht in einen krass defensiven Fußball. Ja. Also ich glaube schon, die Grundausrichtung wird
offensiv bleiben, ne?
Eher so bleiben, so wie sie jetzt ist sozusagen. Und auch, was er auch gesagt hat, so relativ deutlich, dass Merlin Polzin Co-Trainer sein wird. Also das heißt, der neue Trainer muss auch irgendwie d'accord sein mit ihm als Co-Trainer. Also es muss auch matchen.
Wobei ich sagen muss, dass ich wüsste keinen, der mit Merlin nicht matchen würde, weil er einfach ein mega sympathischer Typ ist. So.
Ja, manche haben ja irgendwie, ich komme nur mit meinen beiden Co-Trainern
und gar
keinen Bock auf irgendwas anderes. Und
ja, zwei mussten ja heute gehen, Schmidt mit dem Ball.
Wen hast du denn auf dem Schirm, Gato?
Also ich bin immer noch irgendwie, ich finde Baumgart ja gut, ich glaube, da würde zum HSV gut passen. In Köln waren die trauern die hinterher. Das Argument, was mal irgendwie durch den Raum geflogen ist, weil er jetzt keinen nachhaltigen Erfolg hat. Na gut, also ich meine, man hat ja mal Erfolg. Erstmal aufgestiegen, erst nach Europa, hätte ich auch schon alles jetzt irgendwie einen Haken dran gemacht. Und also wir brauchen, klar brauchen wir nachhaltigen Erfolg, aber nach 5, 6 Jahren zweite Liga will ich auch erstmal Erfolg haben. Und zur Not nach mir die Sinnflut, wenn wir erstmal aufsteigen. Natürlich soll er jetzt nicht verbrannte Erde hinterlassen, irgendwie wie gefühlt, wenn jetzt irgendwie so ein Magath am Start ist und erstmal 15 Leute einkauft und 18 verkauft innerhalb von 6 Monaten. Das kann es natürlich auch nicht sein, so, das wird auch nicht passieren beim HSV. Aber den würde ich ganz, also ne, mit meinem Laienwissen ganz gut finden. Oder halt sonst so eine Kombo mit Horst Rubesch. Ich weiß halt nicht, wie realistisch das alles zeitlich ist, ne? Und so der mit dem Jungen, mit VW oder mit Wagner, der aber, weiß ich nicht, Heim-WM-Co-Trainer, würde ich an seiner Stelle jetzt nicht zum HSV gehen. Der ist verrückt genug vielleicht, um das zu machen.
Sandro Wagner finde ich aber auch einen sehr interessanten Call. Also wäre für mich genau so eine Riege, so diese Alonso-Typen, die im Moment einfach, ne, wie Hürzler auch, so eher die jungen Wilden, die Fußball anders denken, selber Buffer waren.
Alonso soll wohl nächstes Jahr bei Liverpool spielen, ne?
Also spielen oder trainieren?
Er soll wohl Kloppo beerben.
Ja, also wie gesagt,
spannend. Das wäre, aber ich finde es also Wagner wahrscheinlich jetzt alleine, der gibt sich jetzt, glaube ich, nicht die Kombo mit Rubesch, weil er dann sagt, so, ich kann bei der Nazio sein, da bin ich auch Co-Trainer, ist deutlich geiler als im HSV, irgendwie die zweite Geige zu spielen. Wenn dann ganz oder gar nicht. Wenn es einer kann, dann Jonas Boltin irgendwie so, der gute Kontakte da zum DFB und alles pflegt, irgendwie zu holen. Ich würde eher sagen, vielleicht Rubisch mit Verwedern oder mit Polzin oder so, aber jetzt Polzin Rubisch vorzusetzen, macht wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Deswegen, ich bin noch bei Baumgart, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch gut. Stefan Kunz kannst du irgendwie dann auch nochmal nennen. Es war jetzt auch nochmal im engeren Kandidatenkreis.
Wenn der das macht.
Also ich bin nicht für Stefan Kunz, weil mir ist da die Erfahrung einfach, ich finde, es ist einfach kein Vergleichswert, wenn du die U-Mannschaften beim DFB trainiert hast. Gut, hat Sandro Wagner auch.
Ja gut, und hat Türkei, aber hat ist natürlich sehr...
Türkei ist für mich eine andere Sportart, so genau wie die Premier League. Aber
sehr national, mannschaftslastig. Mit Wagner hat natürlich unter Haching da auch schon Erfolge gefeiert und hat auch den Ligabetrieb da mal kennengelernt.
Es gibt einfach unglaublich viele Namen, die man durchdiskutieren könnte. Ich glaube,
spannend, ja.
Es war wirklich selten so spannend, ja. Also Bones meinte der Trainer, Urs Fischer zum Beispiel, ja, wird ja auch von unglaublich vielen genannt.
Hab ja, aber
Bones meinte nur, der Trainermarkt ist undankbar, ja. Meine Meinung ist einfach, er ist so dankbar wie noch nie.
Weil ich finde, da sind auch Kandidaten dabei, die der HSV zumindest gemessen an daran, was er jetzt weitergezahlt hat, auch gar nicht zahlen kann. Also Urs Fischer, der aufgestiegen ist plus Champions League und Europa League, warum sollte er sich dieses Projekt jetzt geben?
Am Ende des Tages ist es auch immer noch der HSV, und das sagen wir jetzt hier nicht durch die blau-weiß-schwarze Vereinsbrille, sondern das ist immer noch ein Verein, oder wir sind immer noch ein Verein, der Verein, der eine Strahlkraft hat, wie sonst kaum ein anderer.
Ja, der aber auch Menschen brechen kann, siehe Daniel
natürlich. Thun,
ne? Ja, aber ja. Der jetzt eine Konstante vorgewiesen hat und wo man jetzt ganz anders arbeiten kann als noch vor ein paar Jahren.
Genau, das glaube ich nämlich auch.
Und also, ich glaube, dass wirklich da auch tausend Dank an Walter und die ganzen Leute, die da jetzt diese Konstanz reingebracht haben. Und da sage ich, wenn du jetzt mit dem HSV aufsteigst, und so unrealistisch ist das nicht, dann hast du ein Exempel statuiert als Trainer, und ich glaube schon, dass da genügend Leute das nötige Selbstbewusstsein haben plus Bock haben, in Hamburg zu wohnen, um dann vielleicht so auf 200.000, 300.000, 400.000 Euro zu verzichten, die sie woanders mehr verdienen könnten.
Das glaube ich auch. HSV gewinnt 2-0 gegen Rostock.
Ja.
Und Merlin Polzin auf jeden Fall behalten dann?
Naja, die Frage stellt sich ja nicht. Er wird ja auf jeden Fall behalten. So, also
naja, aber als Cheftrainer.
Es kann ja auch sein, dass...
Ich glaube tatsächlich, dass Merlin noch jemand Starkes an der Seite braucht, weil er vom Typ her nicht derjenige ist, glaube ich, der als A-Trainer oder als Haupttrainer...
Ist ja auch nicht die Erfahrung, ne?
Sagen ja, genau.
So. Ich sag ganz ehrlich, das ist so... Das können wir leider nicht bewerten. Das könnten wir bewerten, wenn wir die Mannschaft fragen dürften, wenn wir seine Ansprache hören würden, ob die eher dominant ist, ob die eher freundschaftlich ist. Und dann wüssten wir zum Beispiel, steht er schon über dem Ganzen, ist er schon ein richtiger Chef oder ist er eher der Taktiker? Und ich sage auch, wenn der HSV jetzt 2-0 gewinnt, ja, das wissen wir ja auch nicht ganz. Hat dann die Mannschaft sich so gefühlt, als wäre sie in der Verantwortung gewesen und sie haben deswegen gewonnen? Oder haben sie gewonnen, weil Polzin da taktisch an den Stellschrauben gedreht hat und der Sieg geht auf seine Kappe?
Oder vielleicht konnte die Mannschaft mal spielen, so wie sie es für sich selber irgendwie.
Also ich glaube, das ist das, was Jonas heute auch in der Pressekonferenz nochmal so mitgeben wollte, dass die Mannschaft jetzt auch am Zug ist, einfach auch mal was zu zeigen. Ne? Und da die Verantwortung auch mehr auf die Mannschaft zu legen, als jetzt auf diesen Trainerposten gerade, sondern sagt, wir gehen jetzt mit Merlin weiter, ziehen das Ding weiter durch gerade, also bis wir eine andere Option noch gefunden haben oder noch ein Trainer. Und da die Mannschaft einfach noch mehr
in die Pflicht nimmt. Ich traue auch Jonas Boll zu, dass er, wenn er für sich merkt, ich kann mit keinem Kandidaten hier eine Einigung erzielen, die für mich gut ist, dass er auch Polzin die Chance bis zum Sommer gibt.
Nur wenn die Ergebnisse stimmen, ne?
Also ja, klar. Genau. Ja, klar.
Also man muss auch sagen, das ist für Jonas, natürlich muss er das ist auch seine letzte Patrone, die er jetzt zücken kann. Er hat
deswegen meine ich mit dem Joker vorhin.
Genau, er hat lange an Tim Walter festgehalten, auch zu Recht, ne? Das ist ja auch ein neuer Weg, den wir jetzt gegangen sind. Aber
auch lange vor einem nervösen Aufsichtsrat geschützt, um Jansen und Wüstefeld damals mit dem anderen Vorstand. Ne?
Das auch. Und man muss ja auch sagen, dass Jonas es jetzt auch bisher noch nicht geschafft hat, mit dem HSV aufzusteigen. Und das immer trotzdem einen der besten Kader der Liga. Und der Konstanz für einen Trainer, den vorher kein anderer Trainer bei uns hatte. Dementsprechend ist Jonas natürlich auch insofern angezählt, oder alle Augen schauen auf ihn, dass er mit diesem Verein den Aufstieg schafft.
Definitiv. Wir hatten ein paar andere Sachen, die auch heute selber hervorgehoben hat, ne, so wie mit wirtschaftlicher Stabilität und irgendwie ne, Ruhe und bla bla bla. Am Ende des Tages sind wir natürlich ein Sportverein und würden trotzdem gerne mal wieder in der ersten Liga spielen. Das hat er auch direkt am Anfang weggeräumt, das Argument mit kann ich gut verstehen, aber ich habe auch das und das gemacht und wir suchen jetzt so und so. Finde ich völlig gerechtfertigt, deswegen war es so eine starke Pressekonferenz, fand ich. Ich bin, muss ich sagen, jetzt sehr gespannt. Also ich finde es auch wild, was ist, wenn wir 4-0 gewinnen und dann kommt ein neuer Coach. Glaube ich trotzdem, kannst alles machen. Ich glaube auch nicht, dass Polzin das bleibt. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall nächste Woche, Montag, Dienstag, einen neuen Coach haben.
Aber ja, das ist echt, du brauchst, das ist bitter, ey. Also man kann es dringend wenden, du hattest gesagt, lieber agieren statt reagieren. Wenn wir 4-0 gewinnen, musst du in irgendeiner Art und Weise auch reagieren, weil dann hast du irgendwie, dann musst du eigentlich am Polzin festhalten.
Genau, das ist die,
vielleicht den Trainer nicht verpflichten, also es ist schon...
Das ist die Gefahr, ja, aber ich finde trotzdem
die Ergebnisse, die du gerade genau, haben willst.
Aber ich finde trotzdem das Vorgehen jetzt gut, dass du erstmal per se sagst, nächste Woche ist auf jeden Fall der Co-Coach da, hast ein bisschen, bist in einer besseren Verhandlungsposition gegenüber allen anderen Trainern, anstatt dass du sagst, ey, wir verkünden diese Woche noch was, das wären so Amateurfehler, glaube ich, die man machen könnte. Und jetzt bin ich einfach sehr, sehr gespannt,
was kommt. Aber trotz aller Belobigung für Polzin, auch er weiß ja, kann ja auch die Tabelle lesen, dass er sofort liefern muss, ne? Also er kann sich jetzt irgendwie keinen Ausrutscher in Rostock erlauben, oder? Also
der würde auch, natürlich würde jetzt gelobt, aber vielleicht wurde auch 20% mehr gelobt. Er wird sicherlich sehr gut sein, aber
nee, auch er weiß, dass er jetzt liefern musste trotzdem sofort. Also es hilft ja nichts, wenn du jetzt gegen Rostock und Elversberg irgendwie nur 2 Punkte holst in 2 Spielen.
Ja, ist dann der Zug abgefahren? Also ich finde für Polzin ja, aber ich finde der Aufstieg ist...
Nee, aber der Druck ist natürlich umso größer, also, denn wieder, ne?
Ja, aber ich stelle mir das zum Beispiel so vor, wir verlieren jetzt... Und wir verlieren nochmal und dann kommt ein neuer Coach. Ich glaube, dann sitzen wir hier und sagen, jetzt geht's auf, Aufstieg ist noch drin. Weil gerade das Wochenende hat ja gezeigt, die anderen, es ist ja im Moment so ein kleines Schneckenrennen. Da oben klauen sich alle gegenseitig die Punkte. Es sieht so aus, als würdest du im Moment die Niederlagen, die wir bisher hatten, rein tabellarisch bisher gut verkraften
können. Also du wirst irgendwie dann Minimum Mitte 60 Punkte, glaube ich, schon brauchen. Genau. Irgendjemand wird hinterher eine Siegesserie starten. Also ich glaube, darauf kann man sich dann nicht verlassen, aber... Ja, also wir sind...
Ich möchte jetzt, auch wenn wir ein audiovisuelles Medium sind, wo wir natürlich hier sprechen, würde ich euch gerne ein Video zeigen. Ich kann zumindest den Ton hier über unsere Anlage abspielen. Der HSV hat gerade vor wenigen Minuten ein Video gepostet.
Aha.
Ich lese mal kurz die Bildunterschrift. 956 Tage, 103 Pflichtspiele und unzählige Emotionen. Wir sagen Danke, Tim Walter. Danke für deine Leidenschaft, deine Hingabe und deine Identifikation. Zum Abschied sagt Tim, ich bedanke mich beim HSV und bei den außergewöhnlichen Fans für mehr als 2,5 Jahre. Tolle Zusammenarbeit. Für den weiteren Saisonverlauf wünsche ich der Mannschaft und dem Verein maximalen Erfolg. Tim, Tapper und Jule, das sind übrigens die Co-Trainer, ihr werdet immer ein Teil des HSV bleiben. Und dazu ein Video, wie es der HSV jetzt gerne macht und natürlich die Social-Media-Abteilung perfekt postet. Wir können uns das zusammen angucken und gerne auch kommentieren.
Ja, ja. Ah, Tim Walter läuft. Das ist gut, das Porträt über Tim Walter. Die Musik wurde schon ein bisschen energiemäßig ausgewählt, ne? Das sind auch die Bilder, die hier, man sieht.
Wo er hier mit der Oma
zu Saisonbeginn.
Ja.
Das ist doch schön, man geht so ein bisschen im Guten auseinander, ne?
Ja.
Bei welcher Trainerentlassung hat man das irgendwie?
Alle können in den Spiegel gucken, das muss man sagen. Tim Walter kann auch in den Spiegel gucken, alle Beteiligten beim HSV können auch in den Spiegel gucken, also das finde ich cool.
Vielleicht kommt er bei der Aufstiegsfeier mal vorbei. Ist er zufällig in Hamburg?
Oh, ich weiß nicht, ob dir das geben willst.
Nee, also er sich wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall seinen Anteil daran.
Aber ich finde, man sieht bei jedem Bild einfach auch, wie es zwischen Mannschaft und Trainer eigentlich auch funktioniert hat, ne? Das ist ja auch eine Sache, die Tim Walter einfach geschaffen hat, diesen Zusammenhalt zwischen Trainer, Mannschaft und auch den Fans. Das ist ja eine Sache, die vorher auch wirklich nicht immer so funktioniert hat. Also deswegen schaut euch das Video an in den sozialen Medien vom HSV. Ist ein kurzer Zusammenschnitt und auch die Kommentare sind hingegen zu sonstigen Kommentaren in den sozialen Medien auf jeden Fall mal positiv. Zeigt auch, dass wir einfach ein guter Verein sind und ja.
Euer Tipp für Rostock?
Oh, ja.
Ist es ein deutlicher Sieg? Ist es nur ein knapper Sieg? Ist es ein Sieg mit vielen Gegentoren?
Ja, Mochel hat es ja gerade schon gesagt, es kann ja wirklich sein, dass das irgendwie jetzt eine Blockade im Kopf löst, dass sie auf einmal wirklich frei aufspielen können. Oder,
also das ist der klassische Trainerwechsel.
Genau. Hochturm,
ich sage 0-3. Ja, sehr gut. Hochturm schreibt auch zu Recht, der Rückrundentrainer ist endlich da, wie so oft von mir oder von einigen von uns
auf jeden Fall gefordert. Das kannst du schon ganz für dich claimen.
Ich sag 1-3, aber auch, weil Rostock aktuell eine Scheiße spielt. Da kannst du eigentlich nicht gewinnen in Rostock aktuell.
Ja, das ist schön. Schön aus deinem Mund zu hören. Wie hat Rostock das letzte Spiel gespielt?
0-0 in Osnabrück. Ach. Aber auch Osnabrück 25 Torschüsse, Rostock 7 und können sich bei Kolke bedanken, dass das irgendwie mit
2-0 HSV. Ja.
Ich finde immer...
Also zu null. Mit Heuer Fernandes im Tor?
Ja.
Ich glaube auch, ne?
Ja, gute Frage.
Aber der Rasen ist ein richtiger Drecksacker, ne? Also in Rostock, das ist wirklich...
Da vielleicht...
Wird viel gegrätscht
und... Ich bin gespannt, ob wir da hinten dann klein rausspielen oder ob man die ersten... Also er wird ja nicht viele Stellschrauben, aber eine Stellschraube wird doch mal
Bälle rauskloppen,
nach vorne kicken.
Ja.
Und fertig.
Ja.
Ah, das ist die erste Liga-Musik, ne?
Ja, kann ruhig mal wieder
so ein bisschen in Erinnerung gerufen werden.
Nächstes Mal aber ein bisschen wieder europäisch. Aber noch nicht, ich hab noch, willst du das abmoderieren hier?
Wenn du was hast, der Den können wir gerne länger spielen hier. Den.
Ja, ich will nämlich noch, es ist ja eine Halbzeit, es gab eine längere Halbzeit gegen Hannover. Thema Fanproteste. Ihr hattet ja letzte Woche das schon angeschnitten und das angerissen. Das hat ja jetzt nochmal eine andere Dimension genommen, diesen ja. Freitag, wo es dann halt wirklich die Zielscheiben wieder ausgepackt wurden, wie damals schon gegen Hopp von Hoffenheim.
Ist es eine Morddrohung?
Hat jetzt irgendwie Martin Kind erwischt von den eigenen Fans und die anderen beiden Gesichter, das waren die Geschäftsführer der Investoren, die wohl gehandelt werden, Blackstone und CVC bei der Bundesliga.
Übrigens und auch saudisches Blut an den Fingern.
Genau, beide Firmen, die vom saudischen Staatsfonds irgendwie finanziert werden. Und ich glaube, wir sind ja in der Loge gewesen, da sind dann auch hier und da Stimmen laut geworden, die auch richtig mal gegen die Nordtribüne gepöbelt haben. Zum Beispiel ist da halt ein ehemaliger Bundesligaspieler bei uns da lang gelaufen, der halt dann auch Richtung Nordtribüne gesagt hat, dass er den Jungs aus den Nordtribünen den Erfolg nicht gönnt, den der HSV hat, weil es wird gepöbelt und Spiele unterbrochen und dann jubeln sie, wenn sie Tore schießen.
Na come on, Bullshit.
Und ich finde, diese Person, sag mal auch meistens Kapitalisten oder Unternehmer, die in diesen Logen auch sind, man merkt, dass die eine ganz andere Sicht auf diese Proteste haben, also auch auf diese Spielunterbrechung. Die sind wirklich nur davon genervt, dass das Spiel nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen und das, was ich mitbekommen habe, sich auch nicht wirklich große Mühe geben, die Sicht der Fans zu verstehen oder verstehen zu wollen.
Ja, das ist eher so der Zirkus.
Unten ja, genau, weiter. Der Zirkus muss weiterlaufen. Ja,
also Nico, der Capo, dadurch, dass wir mit Abschlag hier unten vor der Nordtribüne standen, hat kurz bevor wir das erste Lied gespielt haben, hat er sich an die Nordtribüne gerichtet und hat was über die Lautsprechanlage gesagt und hat auch was dazu erzählt, warum sie protestieren. Ja. Und hat gesagt, er kann es verstehen, wenn Leute auch damit nicht konform sind und das irgendwie nicht verstehen, warum man so protestiert und das immer noch bis aufs Äußerste ausreizt. Aber er hat jedem mitgegeben, nehmt euch mal 10 Minuten Zeit, informiert euch mal, warum protestiert wird, wieso die Fans dagegen sind und warum man diese Protest in ganz Deutschland irgendwie macht und versucht es auch zu verstehen. Euch damit auseinanderzusetzen. Und wenn irgendwelche ehemaligen Bundesliga-Profis das Ganze nicht so sehen, ja, es sind am Ende diejenigen, die von solchen Dealen nämlich auch profitieren. Leben, genau. Nämlich, dass mehr Geld in die Liga gesteckt wird, dass die Berater und die Spieler mehr Gelder irgendwie bekommen. Und da kann ich natürlich kann ich verstehen, dass der davon nicht begeistert ist. Ja. Aber am Ende des Tages muss er auch mal überlegen, wer denn am Ende des Tages ins Stadion kommt, Gehälter bezahlt.
Ja, oder wer auch dafür gesorgt hat, dass der Fußball so toll geworden ist, wie er jetzt ist. Ne? Also ohne die Fans wäre das. Hätte jetzt keiner was davon und die Leute, die sich jetzt die Taschen voll machen, können das auch nur machen, weil früher die Fans in den Stand gekommen sind. Ich wollte nochmal unterstützen, dazu sagen, ich sehe das auch bei den Fernsehkommentatoren so, ja. Also es ist immer so, das ist mir auch echt zu einfach. Es wird dann eine, so 10 bis 20 Sekunden wird erläutert, ja, liebe Fans, ich kann euren friedlichen Protest verstehen. Natürlich, man muss die Fans schützen, so, und dann schwenkt das wirklich nach 10 bis 15 Sekunden um und du hörst dann 6 Minuten auf Sendung, dass die Fans es doch jetzt mal lassen sollten, dass es jetzt in die Sendezeit geht, dass es jetzt den Fußball kaputt macht, bla 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 bla, wo ich auch sage, ey Kommentator, beschäftige dich doch auch mal 10 Minuten mal damit, die Fans zu verstehen und deren Sichtweise und dann kannst du meinetwegen immer noch deine Sichtweise sagen, warum das nervt und dass das Spiel jetzt so kaputt gemacht wird, dass jetzt ein Spielerpro bla bla bla, aber das ist mir auch, wie du sagst, zu einfach, also die Leute wenn die Leute immer nur 10 Sekunden protestieren würden und 3 Tennisbälle raufwerfen, dann interessiert es kein Schwein.
Ja genau, das hatte ja Gato letzte Woche auch schon gesagt, man gewöhnt sich dran, ne? Und deswegen ist glaube ich, also ich finde es persönlich richtig, dass die Proteste in der Art weitergehen, weil es soll ja nerven, es soll ja die Aufmerksamkeit hochhalten auf dieses Thema.
Sorry, eine Sache müssen wir erwähnen, dass die Morddrohung gegen Martin Kind, die
ja, die Form geht nicht.
Ja genau, Weise,
diese Form des Protestes geht nicht.
Also finde ich auch, kann man sich natürlich auch so hindrehen. Ne? Also wenn der Spiegel oder der Stern irgendwie ein Porträt von irgendjemandem mit dem Fadenkreuz postet und schreibt im Fadenkreuz, da macht keiner den Aufriss drum. Und deswegen so ein Spiel so zu unterbrechen und da so ein, ich finde...
Ja, aber das finde ich schon, das geht nicht. Also ich finde, so was, manche können es vielleicht einordnen und manche denken dann so, ey, guck mal hier, Fadenkreuz, Martin Kind, hier, tot mit ihm und irgendwie dann treffen die ihn zufällig auf der Straße, keine Ahnung, ziehen Ding oder keine Ahnung. Da kommt
oder
ja,
sein, oder schlagen seine ja, Frau oder seine
da,
Kinder oder
der, so. Der kommt irgendwie Morddrohung, da kommt ja so Todeshass. Also ich finde immer so, Tennisbälle ist immer was anderes als irgendwie so
Farbenkreuz. Also du kannst meinetwegen 30 Minuten Tennisbälle raufwerfen, bin ich völlig fein. Aber so auch, ich glaube, auf einem Band stand auch so Aufforderung zu Gewalt oder irgendwie auf einen der drei Spruchbänder. Ja,
also das finde ich, das fand ich ein bisschen, also was ein bisschen, finde ich.
Aber ich finde auch, man muss sich mal den Deal irgendwie dann auch vor Augen führen. Also Joachim Watzke hat ja gesagt, 8% bekommt der Investor von diesen TV-Erlösen und dafür wird er halt in den nächsten 10 oder 20 Jahren halt bis zu 8% an diesen TV-Erlösen auch beteiligt. So. Und jeder Verein von den ersten beiden Ligen kriegt dann da einen festen Betrag ausgeschüttet. Und das sieht man gerade in der französischen Liga, da ist dieser Investor mit 13% drin und die Vereine hatten jetzt zwar ihre 30, 40 Millionen sofort bekommen, aber trotzdem wissen die jetzt, in den nächsten 10 Jahren sind immer schon mal 13% weg, weil die so automatisch an diesen Investor fließen. Du weißt am Jahresanfang, dass 13% einfach schon mal für dich nicht mehr zur Verfügung stehen, weil du die an diesen saudischen Investor irgendwie abführen musst. Also ist die Frage, du verkaufst ein Kulturgut, was Kai letzte Woche meinte, mit vollen Stadien, mit wirklich einer Fankultur noch, verkaufst du für 1 Milliarde dafür, dass du dich 20 Jahre an einen Investor bindest und ich sag mal, 1 Milliarde reicht überhaupt nicht aus, und um diese Lücke zu England und Spanien zu schließen. Also 1 Milliarde geben die am regnerischen Dienstag aus. So, um das so zu argumentieren, dass das nötig ist, um diese Lücke zu diesen Ligen zu schließen und dafür halt wirklich dieses Fangut zu verkaufen und eventuell auch ein DFB-Pokalspiel in Riad in ein paar Jahren oder ein Pokalfinale eventuell geschenkt zu bekommen, wäre es mir nicht wert. Also,
ich muss mich da nochmal reinlesen. Ich war ja immer eher pro, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gar nicht so. Diese 10 Minuten muss ich mir übernehmen, glaube ich. Um mich da nochmal.
Und schau dir auch gerne mal an, was die letzten Proteste, die man sonst durchgezogen hat, ja, ob es pro 15:30 war, ob es die Montagsspiele waren, die 50+1-Regel, all diese Sachen, wo man jahrelang gegen angegangen ist und nicht aufgegeben hat und damit eben auch diese 50+1-Regel eben nicht gekippt ist. Die ja, man, so, das sind alles so Sachen, die erhalten unseren Fußball. Und ja, wir können an manchen Stellen, können wir den Kommerz nicht zurückdrehen. Und da, so schön das, oder so sehr man manchmal in dieser Blase lebt, das funktioniert nicht. Aber ich finde, man muss nicht alles mitmachen. Und ich finde, man muss auch nicht alles verkaufen. Und da finde ich, ist es auf jeden Fall sehr mit sehr viel Fingerspitzengefühl, was die Fanszene da
ja,
auch
ja, vor allem die Art und Weise, wie diese Mehrheit zustande gekommen ist. Es musste ja eine Zweidrittelmehrheit von 36 Bundesliga-Vereinen diesem Deal zustimmen. Also 24 Mannschaften mussten mit Ja stimmen. Und es gab genau 24 Mannschaften und es wurde ein, zwei Tage nach dieser Abstimmung geleakt, welche Vereine dagegen gestimmt haben und welche sich enthalten haben. Und auf dieser Liste hat sich dann Hannover 96 gemeldet, deswegen passt das gerade auch zu diesem Wochenendspiel. Die haben sich gewundert, wo deren Nein-Stimme auf der Liste ist, weil die hatten eigentlich Martin Kind als Mehrheitseigner angewiesen, er soll bitte mit Nein stimmen. So, aber auf dieser Nein-Liste ist Hannover 96 nicht aufgetaucht. Und deswegen versucht Hannover 96 seitdem juristisch dagegen vorzugehen, weil offenbar ist da eine Zweidrittelmehrheit, genau Zweidrittel, 24 von 36 Mannschaften, eine Zweidrittelmehrheit pro Investoren, die zustande gekommen, weil Martin Kind entgegen dem Fußballverein Hannover, gegen seine eigene Anweisung abgestimmt hat.
Genau. So, und deswegen ist Martin Kind natürlich auch so
im Fadenkreuz, weil er die Anweisung.
Aber wahrscheinlich ist es sein Recht, auch einfach so zu stimmen, wie er Lust
hat. Nee, ist es eben nicht. Deswegen, das ist wie beim HSV. Der e.V. ist Mehrheitseigner mit 51+1 Beteiligung. Und der e.V. von Hannover 96 hat ihn angewiesen als Vorstand von der Fußball-AG. Diggi, wenn du da hingehst, du stimmst, wir sind Mehrheits-, wir sind weisungsbefugt, du stimmst bitte mit Nein. Und als diese Liste mit den Nein-Stimmen geleakt wurde, tauchte Hannover 96. Das heißt, Kind hat gegen die Anweisung des e.V. gestimmt.
Na gut, wir bleiben der Sache auf
jeden Fall. Das heißt, du hast eine Zweidrittelmehrheit, die eigentlich juristisch vielleicht gar keine Zweidrittelmehrheit ist.
Deswegen, und es wäre ganz schön, wenn alle Leute sich da mal dann Gedanken machen und nicht einfach sagen, blind, was soll dieser Protest?
Ja, vor allem, weil die ersten Vereine jetzt eine dritte Abstimmung wollen. Stuttgart, Rostock und Hannover mit einer öffentlichen Abstimmung.
Wichtig wäre auch mal die Location schon mal für eine Aufstiegsparty zu planen. Ich glaube, jetzt geht's steil bergauf. Also Rückrundentrainer immer das, was ich gefordert habe. Was Bremen damals auch zum Aufstieg. Die war eher Hinrunde scheiße und Rückrunde beim Pack.
So scheiße Bremen auch ist, ne? Aber die Choreo war schon ganz gut. Das muss ich leider neidlos anerkennen.
Die nächsten Wochen werden spannend. Gegen den 16. Rostock und gegen den 18. Osnabrück.
Sichere Dinge von HSV. Ja.
Das sind Sachen, die wir können. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Also dann nur der HSV.
Nur der HSV.